Hallihallo und herzlich willkommen zur nächsten Folgenbesprechung von Die Buben Bingen The Boys Staffel 2. Jetzt Folge 6, The Bloody Doors Off. An meiner Seite, an meiner virtuellen Seite sozusagen, Fabian. Hallo Fabian.
Hallöchen.
Ja, heute ohne Kit. Kit hat uns sitzen lassen, der hat Wichtigeres zu tun. Soll aber keinen Abbruch tun, denn wir haben Lust, mit euch sozusagen die sechste Staffel irgendwie zu besprechen. Und wir fangen
sechste
mal
Folge. Mit...
Was habe ich gesagt? Sechste Staffel gesagt?
Die sechste Staffel. Wäre cool, wenn wir schon die... Also,
oh, das wäre
schön. Das wär, also da wären mal Props an Amazon. Also wenn ihr uns die nächsten, also dritte, vierte, fünfte, sechste Staffel schon liefern könntet, wäre ganz cool.
Das wäre nicht verkehrt.
Versuch es wert, wer weiß.
Wäre mal schon erstmal schön, wenn man wirklich sechs Staffeln davon kriegt. So. Also auf dem Niveau wäre schon richtig krass.
Gut, ich glaube, sie kommt ja ganz gut an.
Ja, ja, die also Serie, eine dritte also, ist ja
bestätigt. Sie werben ja auch brutal damit.
Ja, ja, ich habe vorhin auch durch meinen Insta so ein bisschen gescrollt und ja, ja, kriegst du Haufen Werbung von, auf jeden Fall, ne? Fand ich schon immer hier so ein paar ja, Ausschnitte so von The Boys oder so. Dritte Staffel ist auf jeden Fall bestätigt. Ich denke mal, wenn es so hoch, also wenn es qualitativ so hochwertig weitergeht, warum sollte man nicht, ja, weiß nicht, zu Ende erzählen sollte man es nicht. Wobei der Showrunner hier Kripke ja doch dafür bekannt ist, dass er auch mal länger erzählt, ne? Jetzt Supernatural haben wir 15 Staffeln, also.
Ist jetzt aber, glaube ich, die letzte.
Das ist die letzte. 15. Ja, aber es war ja, ja geplant, die Serie tatsächlich in der sechsten oder siebten Staffel enden zu lassen.
Ne, ursprünglich nach der fünften. Nach der fünften
oder
war
nach
ja
der
die,
fünften,
dieses
genau.
Willkommen ja, zum Supernatural so. Cast. Ja. Genau, da sollte es ja damit enden, dass Sam quasi in der Hölle verbleibt.
Ja, genau.
Und endgültig jetzt mal Dean zu seiner
ja.
Linda.
Ja, genau.
Ich weiß gar nicht mehr.
Genau.
Und dann hätte es schon ein Ende gegeben und dann nein, Sammy ist doch wieder ja. da und es ja. geht einfach noch 10 Staffeln weiter.
War großartig. Ich habe auch ein schönes Ende für The Deep. Ja. The Deep kommt in die Seven wieder und es endet.
Du, ich bin echt vollkommen zufrieden. Von mir aus können sie alle anderen Handlungsstränge irgendwie außen vor lassen. Nächste Folge, Deep sind in Seven und dann schwarz-weiß, Finn und ey, wäre ich dabei. Aber soweit sind wir leider noch nicht, weil Deep nee. Immer noch nicht in den Sieben ist. Er ist hart am Arbeiten. Er kriegt ja von allen Seiten Hilfe angeboten, unter anderem von Maeve. Und so fängt es tatsächlich auch an, diesmal seinen Strang, dass er die jetzt quasi am Filmset wieder besucht in ihrem Trailer. Und wir erfahren jetzt auch, was sie ihm denn für ein Angebot gemacht hat in der letzten Folge.
Ja.
Und zwar hat er einen Auftrag gekriegt mit Hilfe seiner schuppigen Freunde nach der Blackbox des Flugzeugs zu suchen, das ja tragischerweise durch Homelanders Laserblick abgestürzt ist. Leider hat er sie nicht gefunden.
Nee.
Ist schade, aber was er gefunden hat, ist eine Kamera. Und was diese Kamera beinhaltet, sehen wir da noch nicht, kommt später raus. Können wir aber verraten, ich meine, ihr habt die Folge hoffentlich gesehen. Und selbst wenn nicht, ist es ja egal, weil ihr hört uns dann ja. Da ist dann so ein, ja, es ist kein Handyvideo, es ist eine Digitalkamera, wo zu sehen ist, diese Szene, wie sie quasi, wie Maeve noch mit dem Homelander so ein bisschen verhandeln will oder betteln will, hey, nimm doch zumindest, nimm diese Mutter und ihre Tochter mit, lass uns die retten. Und Homelander aber sagt, ey, ganz ehrlich, und dann sollen die allen erzählen, dass wir die Leute am Sterben lassen, no way. Und wie Maeve dann halt auch keine andere Wahl hat, als zu sagen, ja, okay, dann ist es halt so, bevor ich jetzt hier auch noch mit drauf gehe, gucken wir lieber, dass ja. wir zwei uns retten. Und damit ist dann natürlich klar, dass sie ein Druckmittel gegen Homelander hat, was sie ja die ganze Zeit sucht, seitdem er sie so ein bisschen terrorisiert und quält mit ihrer Beziehung auch zu Elena, dass sie jetzt quasi einen Hebel hat, den sie ansetzen kann, um da ein bisschen dran zu rütteln an diesem ganzen Machtgefälle. Und natürlich macht sie ihm dann auch wieder so ein bisschen Hoffnung, dass sie dann wieder ein gutes Wort für Deep einlegt und dass er dann sein Endziel erreicht und endlich wieder zu den Seven kommt. Und er geht dann auch aus diesem Trailer wieder raus und trifft dann seinen alten Freund A-Train. Hey! Und bietet ihm auch direkt an, hey, diese Church of the Collective, hast du von denen schon mal was gehört? Wir sind eine super Truppe. Und dann ist es auch so komisch, weil Adrian natürlich mega skeptisch ist und natürlich mega angepisst. Ich meine, er wurde gerade selber aus dem Sam geworfen, er muss ja noch seine Abschiede drehen, mehr oder weniger. Und kriegt dann dieses Angebot und sagt dann aber so, nee, du, lass mal. Und dann kriegt er aber ein Fresca angeboten. Was auch so wieder, was ist mit diesem scheiß Getränk los? Was ist damit los?
Ja, keine Ahnung.
Warum bietet es jeder immer an?
Ja, ich verstehe es nicht. Krass, ich glaube, wir sollten das mal wirklich mal bestellen irgendwie. Ich habe mal
so ein Selbstexperiment.
Ja, ja, ich werde mal gucken, mal schauen. Auf jeden Fall, ja, schafft das ja doch irgendwie A-Train halt zu überreden, ne? Und sie sind bei dem Alistair zum Essen und Deep offenbart, dass A-Train ihn immer so zurückgehalten hat und er sich über ihn lustig gemacht hat, aber er will ihn ja verzeihen. Ja, er hat ein gutes Herz. Ja.
Er ist relativ krass sogar, weil er sagt ja auch, also er hat sich oftmals vorgestellt, wie er A-Trains Kopf mehr oder weniger einschlägt. Und er das da sitzt einfach nur so daneben und so, Truth-Spitting oder sowas, sagt er, glaube ich, dass sie jetzt beide ihre Wahrheiten offenbaren sollen. Und Deep, der dann halt bereit ist, ihn zu verzeihen, weil er ja auch sich weiter reinigen will und weil er wieder ein neuer Mensch werden will. Und Adrian ist einfach mega skeptisch die ganze Zeit. Ich glaube, er trinkt auch nicht wirklich. Sie haben ja auch da wieder diese tollen Kelche und neben dran steht aber einfach noch die Dose, was dann auch wieder so ulkig aussieht. Er ist nicht so wirklich überzeugt. Er wird dann aber so ein bisschen überzeugt, weil Alistair dann auch sagt, hey Junge, wir wissen von deinem Herzproblem, wir wissen, dass du aus dem Seven geflogen bist, wir wissen von deinem kalten Entzug, den du gerade machst. Und dann ist der natürlich erstmal baff und dann sieht man halt auch, was für ein Netzwerk diese Sekte wohl haben muss, dass die an solche Infos kommen. Weil als Teil der Seven würde ich sagen, dass Adrian eigentlich schon gut behütet ist und eigentlich auch nicht unbedingt damit Probleme hat, dass Geheimnisse über ihn an die Welt kommen, aber diese Church of the Collective schafft es wohl irgendwie, diese Informationen zu bekommen, haben anscheinend Beziehungen und auch A-Train macht er dann halt wieder Hoffnung, direkt nach seinem Rauswurf quasi, wenn er die Seven zu kommen, sagt, Junge, wir können dir helfen, wir wissen, was bei dir alles schiefläuft, wir können dich neu aufbauen, wir können dich neu vermarkten und setzt ihn so halt unter Druck, dass er ihn wieder in die Seven bringen kann, was ja auch das große Ziel von A-Train ist und ja, lullt ihn da dann halt irgendwie so ein bisschen ein und probiert ihn auch zu überzeugen. Man merkt aber halt doch schon relativ schnell, dass es nicht so leicht werden wird wie bei The Deep, der sich ja doch sehr schnell und sehr begeistert gezeigt hat von der Sekte.
Ja, ist halt schon interessant. So, ja, auch, sag mal, in der Folge davor hat ja Stormfront ja auch gesagt, dass sie halt ja auch irgendwie Mitglied war. Vielleicht ist sie es noch, keine Ahnung. Also da bin ich gespannt, wo die Reise hingeht mit dieser ganzen Kirche, Sekte, wie auch immer. Also das ist schon interessant, was das für eine komische Clique ist, ne? Auch halt mit Fresca halt und sowas. Also da, ich glaube, da bietet die Serie halt auch nochmal richtig viel Platz so für Zeugs, auf jeden Fall.
Ja, vor allem, weil der Handlungsstrang ja eigentlich so immer mit der kürzeste ist. Wir haben da immer so 3-4 Szenen vielleicht. Und da aber dann so viel reinpacken und so viel Anspielungen machen und so viel versteckte Dinge drin haben, dass man sich immer fragt, was ist da los? Es ist gerade genug, dass man noch am Ball bleibt und ist dann aber auch wieder so wenig, dass man unbedingt mehr davon haben will. Also das machen sie da schon ganz gut.
Ja.
Genau, das war's dann mit Deep im Endeffekt mehr oder weniger auch schon. Also er macht sich tatsächlich immer rarer in den Folgen. Aber wie gesagt, es funktioniert auch ganz gut. Wer sich nicht rar macht, ist Frenchie diesmal, weil er eigentlich in dieser Folge von den Boys mehr oder weniger so der Hauptcharakter ist. Die Szene beginnt, die Folge beginnt auch mit einem Flashback von vor 8 Jahren. Da wird quasi so ein bisschen vorgestellt, wie Frenchie, ja, ich glaube, er ist relativ frisch in Amerika. Er lebt zusammen mit Sherry, die wir ja schon kennen, und einem anderen Kumpel, Jay. Es wird relativ schnell gezeigt oder schnell klar, dass die wohl alle den Drogen nicht gerade abgeneigt sind.
Ja. Genau.
Und auch damals schon mehr krumme, also gerade Geschäfte gemacht haben. Weil Frenchie da einfach, während sie über die Golden Girls reden und erzählen, wie toll sie doch sind, bastelt er halt an einer Bombe von Banküberfall. Er erzählt dann auch so ein bisschen, dass diese diese Serie, diese vier alten Frauen ihm beigebracht haben, dass man seine eigene Familie machen kann und dass seine Freunde so quasi seine Familie sind. Und ich finde, das spielt ja auch schon alles auf seinen Retterkomplex an, den er mehr oder weniger hat, Kimiko gegenüber und sowas. Und zeigt halt auch so ja, seine Anfänge. Und was dann natürlich passiert, er wird natürlich geschnappt bei diesem Banküberfall und lernt dann Grace Mallory kennen, die ihn dann so ein bisschen verhört, die sich beeindruckt von ihm zeigt, aufgrund seiner Fähigkeiten, na, eben diese Bomben zu basteln oder auch vorheriger Verbrechen, mit dem sie ihn irgendwie in Verbindung bringen kann, und sagt dann, hey, willst du nicht für mich arbeiten? Da hat er erstmal keinen Bock drauf. Sie droht ihn dann halt aber mit damit, dass Sherry und Jay dann wohl verhaftet werden und in ein Hochsicherheitsgefängnis kommen. Ja, und damit hat sie ihn halt, weil es ist halt seine Familie, es sind seine Freunde, seine Familie, die sich ausgesucht hat. Und da will er einfach nicht, dass sie wegen ihm leiden müssen, auch wenn sie natürlich nicht unschuldig waren. Die werden am Banküberfall ja wohl genauso beteiligt gewesen sein wie er. Und er lässt sich dann auf diesen Deal ein. Und so ist quasi die Geschichte erzählt, wie French überhaupt zu den Boys gekommen ist.
Ja, ne, seine Geschichte wird ja noch weiter erzählt und nimmt ja auch krass Bezug jetzt auf halt diese Folge, ne? Denn im Prinzip die Boys, ja, Starlight hat ja Stormfronts Computer oder Laptop gehackt in der vorherigen Folge. Also gehackt, ja. Und sie hat in den Mails gesehen, dass sie halt relativ viel Kontakt zu dem Sage Groove Center hat. So, ne? Und die Boys suchen dieses Center auf, zusammen mit Starlight, Annie, und gucken sich mal an, was da so abgeht. Und da geht so einiges auf jeden Fall ab. Billy Butcher macht aber keinen Hehl daraus, so dass er halt keinen Bock auf Starlight hat. Ne? Sie ist ein Soup. Er hat im Prinzip gesagt, er möchte alle Soups irgendwie töten. So. Das ist ja so sein großer Plan. So ein bisschen widerwillig arbeitet er so ein bisschen mit ihr halt zusammen. Jetzt musst du mir, glaube ich, helfen. Ich glaube, wer geht alles rein in wer bricht ein? Frenchie bricht ein, auf jeden Fall.
Frenchie, MM und Kimiko. Also
ja, genau.
Billy, Yui und Starlight, die bleiben draußen.
Ja.
Und im Endeffekt stehen sie schmierig, gehe ich mal von aus. Ich weiß gar nicht, warum sie
Hätte überhaupt so dritt draußen bleiben.
Und der Rest verkleidet sich als Pfleger. Als Pfleger mit Schlagring und Goldkette. Und gehen dann in die Anzahl rein.
So, ja.
Fand ich auch eine sehr schöne Szene, wie Frenchie, Kimiko, die ja immer noch so ein bisschen zerschritten sind, sie haben noch nicht wieder so 100% zueinander gefunden. Und er ihr dann so einen Seitenhieb gibt, von wegen, Alter, warum gehst du da mit einem Schlagring rein? Und sie dann einfach nur diesen Schlagring so abpustet.
Ja.
Fand ich mega. Fand ich schon wieder süß, die zwei. Die ist einfach süß.
Ja, genau, und und währenddessen halt draußen, ne, eskaliert so ein bisschen so der Streit zwischen Billy Butcher und Starlight, ne? Sie wirft ihm vor halt, dass er halt rassistisch gegenüber den Supes ist und so weiter. Und dann taucht Stormfront auf. So, und alle fragen sich, jo, was macht sie jetzt hier halt, ne? Also, und die drei, die halt drin sind, können über diese Überwachungskameras dann sehen, was da so vor sich geht. Und sie besuchen sozusagen, also Stormfront mit einem Pfleger besucht einen Insassen, Patienten, was auch immer. Und wir sehen, alles klar, der hat halt auch Kräfte. Und ja, er wird so ein bisschen aufmüpfig, ne? Er möchte eigentlich gerne raus zu seiner Familie, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, und das geht Stormfront so ganz schön auf den Kragen, und sie sagt halt dem Pfleger, ja, pass mal auf, mach dir mal kalt halt, und der macht das in sehr beeindruckender Manier, und ja, und offensichtlich ist dieser Pfleger halt ein ehemaliges Mitglied der Sieben, nämlich der Lampleiter. Ja. Er hat ein Feuerzeug und kann dann diese Flamme halt irgendwie vervielfachen, wie auch immer, und zündet halt den Insassen an, und Frenchie, Kimiko und so sehen das. Und deswegen auch die Flashbacks, weil Frenchie hatte damals den Auftrag, Lampleiter irgendwie nicht aus den Augen zu lassen.
Genau, der wurde ja erpresst, mehr oder weniger, von Grace. Warum, wird, glaube ich, überhaupt nicht klar. Oder
nee.
mit was für einem Mittel, was sie gegen ihn in der Hand hat. Auf jeden Fall hat sie ihn in der Hand und will ihn halt als Informant haben. Und sie ist halt nicht dumm, sie weiß, okay, der wird bestimmt irgendwie was unternehmen und setzt dann Frenchie auf ihn an. Ja, und dann kommt es zu dieser tragischen Szene, wo Frenchie irgendwie für, ich glaube, 20 Minuten seinen Posten verlässt, weil er von Sherry einen Anruf kriegt, dass ja. Jay, also sein Kumpel, eine Überdosis genommen hat. Und ja, Frenchie will natürlich alles für ihn tun, geht hin, kann ihm auch das Leben erstmal retten, ihn wieder zurückholen, sage ich mal. Und in der Zwischenzeit ist es dann tatsächlich so, dass Lampleiter Mallory umbringen will und dann versehentlich aber nicht Grace Mallory in dem Bett legt, das er anzündet, sondern die beiden Kinder, die beiden Enkelkinder von ihr. Und er macht sich selber Vorwürfe, das, ja okay, das vielleicht ist nicht ganz chronologisch, weil da kommen wir erst später drauf. Auf jeden Fall macht sich Frenchie natürlich Vorwürfe seitdem, dass er dass er schuld am Tod dieser Kinder ist. Und dass ihn halt sein Leben lang belastet hat und immer noch belastet und dass sie immer noch Vorwürfe davon macht und dass er auch gar nicht will, dass diese Vorwürfe irgendwie wie enden. Also sie sagen, MM sagt ja dann auch, wenn wir das gewusst hätten, dann hätten wir, we would have let you off the hook. Und er sagt dann, what makes you think I wanted to get off the hook? Also er will das gar nicht, dass ihm irgendjemand verzeiht oder dass irgendjemand da diesen Aspekt sieht, dass er auch nur seiner Familie geholfen hat, sondern er kann sie das selbst einfach nicht verzeihen. Und wir kommen dann auch zu der Szene, wo sie sagen, okay, wir haben jetzt, was wir brauchen, sie klauen da so ein paar Festplatten und wir gehen da jetzt wieder raus. Frenchie ist so mehr oder weniger als Patient getarnt, der auf so einer Trage liegt, und dann müssen sie am Lamplighter vorbei und die beiden gucken sich an und Frenchie schafft es einfach nicht, dann irgendwie liegen zu bleiben oder nichts zu tun. Ja. Lamplighter merkt dann auch langsam, warte mal, den Typ kenne ich doch. Und dann kommt es eben zu diesem kurzen Gefecht, wo sich, ja, es ist eigentlich kein großartiges Gefecht, Lamplighter will eine Feuersalve auf ihn abschießen, Kimiko schlägt die Hand weg und er schießt dann auf ihn aus Versehen auf eine andere Tür. Was ich aber ganz kurz noch sagen muss, ich fand es sehr witzig, hast du erkannt, wer das ist, der Lamplighter? Oder kennst du ihn?
Ich kenne ihn aus anderen Serien. Ich habe Killjoys geguckt. Ich weiß aber nicht hundertprozentig, ob er da mitgespielt hat, ob er das ist, weil es auch schon wieder ein bisschen länger her ist. Aber ich kenne ihn. Er hat auch ein sehr einprägsames Gesicht, aber ich bin mir gerade nicht sicher, wo er überall mitgespielt hat. Nein.
Also ich kenne ihn tatsächlich, also er heißt Sean Ashmore, der Gute, und ich kenne ihn tatsächlich auch aus den X-Men-Filmen. Und da ist ganz witzig, bei den X-Men-Filmen spielt er den Iceman.
Ja.
Das ist das genaue Gegenteil von dem, was er jetzt ist im Endeffekt. Ich glaube, in den ersten drei X-Men-Filmen und irgendwie Days of Future Past hat er da noch mitgemacht. Und er dachte, weil ich dachte im ersten Moment, wo er da in dieser Zelle ist, und da zögert er ja auch, also er findet da keinen Spaß dran, diesen aufmüpfigen, sage ich mal in Anführungszeichen, weil er ist ja gar nicht aufmüpfig, das hat einfach nur will zu seiner Familie, dass er diesen Insassen tötet. Da sieht man ja schon ein bisschen an, okay, er hat jetzt nicht so einen Spaß dran wie vielleicht ein Homelander oder sowas. Ihm tut das schon irgendwo weh. Und da habe ich dann gedacht, Alter, woher kenne ich den denn? Wer ist das denn? Und dann so nach der Zeit habe ich gedacht, fuck, der ist ja echt alt geworden. Was heißt alt geworden? Klar, X-Men ist 20 Jahre her.
Ja.
Und da hat er den Bobby Drake und den Iceman gespielt. Was hast du gesagt? Was für eine Serie? Ich gucke es nämlich gerade.
Ja, ich habe ihn auch gerade mal. Killjoy, aber. Oder irre ich mich da jetzt so hart?
Also Serien habe ich jetzt hier SWAT, Conviction, Following, Fringe, The Superhero Squad, also das ist auch ein X-Men, Terry, The World That Earth Sees, Smallville hat da wohl mitgespielt. Nee, dann scheint das jemand anderes zu sein.
Aber wo habe ich ihn gesehen? Noch, Mensch. Ja, aber das stimmt schon, Iceman, ja.
Fand ich halt ganz witzig, dass er da der Iceman war und jetzt ist er im Endeffekt der Feuerman. Finde ich auch irgendwie, ich finde auch irgendwie cool. Also ich finde seine Superkraft cool. Ich finde es interessant, dass er Feuerzeug dazu braucht. Kann er denn überhaupt Feuer? Eigentlich ist er eher ein Gasman. Weil er braucht ja das Feuer. Und dann macht er keine Ahnung, über die genaue Physiologie
vom
Lamplighter bin ich mir gar nicht sicher.
Ich verwechsel ihn mit Aaron Ashmore.
Das ist bestimmt sein Bruder dann wahrscheinlich, oder? Das
ist ein Zwillingsbruder. Twin steht hier, ja. Okay, dann, Also habe ich mich nicht ganz geirrt. Doch. Okay.
Da ist auf jeden Fall
und Warehouse 13, ja. Also ich habe Warehouse 13 habe ich auch immer mal ein bisschen reingeguckt, wenn das im Fernsehen lief. Aber das war auch sein Bruder. Also das war auch nicht er. Aber der hat mehr gemacht, ja. Veronica Mars.
Und Frozen.
Small.
Aber nicht der Disney Frozen, sondern ich glaube der andere Frozen mit mehr Blut.
Auf jeden Fall bekanntes Gesicht. Wenn nicht er, dann vielleicht sein Bruder Aaron.
Vielleicht haben sie sich die Rolle geteilt, das ist ein Zwilling, er kann ja sein.
Weiß. Vielleicht wird es auch nochmal relevant, das wäre auch durchaus interessant. Ja, mal gucken. Jetzt sind wir aber ganz schön weit abgeschwiffen hier. Abgeschwiffen, abgeschweift, abgedriftet,
wie wir auch immer. Wir schwurften.
Abgeschwurften,
ist richtig.
Abgeschwurften.
Ganz, ganz richtig.
Genau, auf jeden Fall erkennen sie sich, ja. Ja, ja, du hast ja gesagt, sie haben die Tür getroffen und ein Zug kommt raus sozusagen und ich fand auch ziemlich krass, was dieser Zug für eine Kraft hat, also das ist halt einfach mal so Menschen platzen, ja, also aus dem Nichts, fand ich ja richtig krass, also da habe ich mir auch so gedacht, ich sag, alter Schwede, also wenn die jetzt mal so da richtig rauskommt, dann holla die Waldfee, dann könnte es nochmal durchaus interessant werden.
Ja, vor allem habe ich gleich an Folge 1 gedacht, der zweiten Staffel. Wo ja auch
stimmt,
im Kopf die geplatzt ist.
CIA-Agentin, Mittelsfrau sozusagen, ja.
Mhm.
Auch einfach mal bam, geplatzt, ja.
Ich fand's aber generell ganz cool, auch wo sie die Überwachungskameras gezeigt haben. So diese verschiedenen Superkräfte, die sie da so ein bisschen angeteased haben.
Ja.
Dieser eine Typ, der irgendwie ganz klein war, dann dieser Säurespucker.
Ah, das war, wow, ja. Ah, das war
eklig. Dann der Typ mit dem großen Gemächt. Und der Typ, den sie verbrannt haben, der hat ja auch so ein bisschen, ich glaube, Telekinese hat er gekonnt, der hat irgendwie einen Ball schweben lassen oder sowas.
Ja.
Dass sie da halt so einfach so ein bisschen gezeigt haben, was denn alles möglich ist durchs Compound wie.
Mhm.
Genau, und diese Frau, die da rauskommt, Cindy heißt sie, die, ja, die scheinen alle nicht ganz, ganz klar zu sein, sage ich mal. Also es hat wohl schon einen Grund, dass die alle in dieser Anstalt sind, weil die wohl alle psychische Probleme haben. Also die sind, das wird ja auch so bei diesem Typ, den sie umbringen, der war ja auch suizidgefährdet, wenn ich das richtig verstanden habe, wo sie sagen, du bist hier, weil wir auf dich aufpassen müssen und sowas. Also die sind jetzt nicht einfach irgendwo entführt, sondern die scheinen alle auch psychisch nicht ganz klar zu sein. Ob das jetzt kommt, weil sie mit Compound V infiziert worden sind oder ob sie genau deshalb infiziert worden sind, weil sie in Anführungszeichen niemand vermissen würde, wenn sie fehlen, sage ich jetzt mal ganz hart, kommt nicht so ganz raus. Aber die scheint dann auch nicht so ganz sicher zu sein. Okay, sie sieht den Lamplighter, der ihr Pfleger war. Er sagt dann, ey, ich habe dir doch ab und zu mal Essen gegeben. Und sie scheint ihn aber trotzdem nicht zu mögen. Die anderen sehen aber auch aus wie Pfleger in dem Moment, weil sie ja noch verkleidet sind. Und dann wird es noch nicht ganz klar, okay, was macht die jetzt? Und dann kommt eben dieser Arzt ins Bild, der sagt, hey, und dann
ja,
dann platzt der halt. Dann lässt er dann einfach platzen. Und dann verschanzen sie sich ja alle zusammen wieder in diesem Sicherheitsraum, wo dann auch eben dieser Säurespucker dann einmal kommt.
Ja.
Wo ich auch geil fand, wie Kimiko dann einfach umhaut in dem Moment, wo er gerade seine Säure wieder auskotzt.
Ja,
und sich dann selber so ein bisschen aufs Gesicht bricht und dann einfach wegätzt.
Sich selber verätzt, ne? Ja, und dann kam auch noch der Pimmelmann.
das war mir zu, das fand ich, weiß nicht.
Das
war mir
Moment,
dann irgendwie,
ja.
Das war mir dann zu sehr drüber, weil da ist ja dann noch gerade diese Szene, wo dann, da soll ja wieder die Spannung oder die Tension gebrochen werden, weil dann kommt jetzt ja alles raus so mit diesen, mit diesen Kindern und kommt ja auch raus, dass der Lamplighter genauso damit kämpft wie Frenchie im Endeffekt, weil er das natürlich auch nie wollte. Er scheint so einer der wenigen zu sein, der wirklich tiefe Reue zeigt für das, was er gemacht hat, als er Teil der Seven war. Ich meine, Maeve hat auch irgendwo Mitleid mit den Leuten, aber so krass, dass sie sich so krass selbst Vorwürfe macht und so am Boden zerstört ist, fand ich echt spannend bei ihm.
Ja, er ist halt wirklich so dieser gebrochene Superheld halt einfach, ne? Also das, was man vielleicht tatsächlich mal von anderen erwartet, aber nicht bekommt, weil sie ja halt ein wahrscheinlich zu großes Ego halt auch einfach haben, so. Nee, hat mir auch sehr gut gefallen. Und ich sag mal, du hast
genau, gesagt, von Barton ja noch so ein...
Hm?
Ja, nee. Ich wollte nur sagen, auch von Barton ja noch kurz, warum diese Menschen überhaupt infiziert werden. Weil das Problem ist, dass dieses Compound V, ja nur Kindern bisher infiziert oder erfolgreich verabreicht wurde. Mhm. Und sie probieren jetzt in Experimenten quasi jungen Erwachsenen bis erwachsenen Menschen das zu infizieren und zu stabilisieren, weil diese Erwachsenen, die das infiziert bekommen haben, die sind nicht stabil. Die haben ihre Kräfte nicht wirklich hundertprozentig immer unter Kontrolle. Und das probieren sie halt irgendwie zu erschaffen, dass sie da keine Probleme mehr haben. Warum, sagt er dann, weiß er jetzt auch nicht wirklich, ob das jetzt wirklich nur der Hintergrund hat, dass sie mehr von diesen Superterroristen schaffen wollen oder ob sie mehr Helden schaffen wollen. Wobei sie damit ja ihre eigene Marke auch irgendwie wieder schaden würden. Ja, das ist noch so ein bisschen Mysterium, warum sie das überhaupt machen, aber auf jeden Fall ist das der Handlungsauftrag im Endeffekt, dass sie diese Menschen, diese psychisch angeschlagenen Menschen da als Versuchskaninchen benutzen, um dieses Compound V zu stabilisieren.
Hm. Ja, und dann taucht auf einmal doch nochmal wieder Stormfront auf. Ne? Sie wundert sich natürlich so, warum sind die ganzen Insassen, Patienten, wie auch immer, frei, so räumt ein bisschen auf, tötet so den einen oder anderen. Ich glaube auch Cindy, ne? Ich glaube, Cindy ist auch ihr Opfer, ne?
Ja, Opfer, ja, sie geht K.O., sie stirbt aber
nicht. Ach, nee, genau, sie stirbt nicht, weil das ist ja so die letzte Szene sozusagen der Folge, dass Cindy immer noch am Leben ist. Wobei ich gedacht habe tatsächlich, dass sie tot ist tatsächlich. Also ich war der Meinung so, ach ja genau, Stormfront hat so ein bisschen ihre Blitze in sie gleiten lassen, ne? Ja. Ja, sie trifft halt auf den Lab-Leiter und fragt ihn halt, was hier los ist und keine Ahnung, Kimiko möchte ihr am liebsten auf die Fresse geben, so. Frenchy beruhigt sie so, hält sie ein bisschen runter halt, so, ne, mach nichts. Und der Lampleiter kann Stormfront tatsächlich täuschen und sie entkommen, sozusagen, also alle zusammen, ja. Und währenddessen kämpfen draußen halt Huey, Starlight und Billy Butcher gegen einen Zoop, der seine Kräfte nicht mehr unter Kontrolle hat, ja, er kann so, hat auf einmal so eine, ich weiß nicht, so Schockwelle, die halt so auf einmal abgeht und Huey wird schwer verletzt, denn er sitzt im Auto, ne?
Im Van, er sitzt genau, im Van, genau, und der Van wird dann ein paar Mal umgeworfen.
Ja. Und Starlight tötet den Zoop dann relativ eiskalt.
Nee, Billy. Billy erschießt ihn.
Ach!
Starlight tötet jemand anders dann. Also das ist ja auch so dieser traurige Moment, weil dieser Typ, der da draußen rumläuft, der offensichtlich komplett verwirrt ist, ne, der ewig da eingesperrt war. Sie schaffen es ja auch erst, ihn so zu beruhigen und er sagt dann, ja, nee, alles cool. Und dann merkt man einfach, dass er auf einmal so, als müsste er sich übergeben, so einen Anfall kriegt und diese Schockwellen auslöst. Er will das gar nicht und dann wird er von Billy mit ein paar Schüssen erledigt. Stimmt. Und dann sehen sie halt, okay, ja, Huey, dem geht's nicht so gut. Was ich dann auch komisch fand, sie sind dann einfach mit ihm, laufen sie weg, statt dass sie, okay, der Van hat sie ein, zwei Mal überschlagen, aber sie hätte zumindest gucken können, ob der noch irgendwie funktionsfähig wäre.
Ja, ja.
Und dann gibt's halt dieses Ding, wo ich mir dachte, boah, das finde ich jetzt merkwürdig, damit hätte ich nicht gerechnet, ne? Wo sie auf der Straße dann dieses Auto anhalten da und dann, dann sagen, hier, wir brauchen dein Auto, wir müssen ins Krankenhaus. Und dieser Typ sagt dann, hey, ihr könnt mit mir fahren, ich fahre ins Krankenhaus, kein Problem. Und dann ist halt wieder dieses typische Billy-Getue, der eigentlich totales Arschloch ist und sagt, ey, nee, gib uns dein Auto, ich bin vom FBI. Und dann aber auch gleich eine Waffe zieht und auch noch natürlich keine Marke vom FBI hat, weil er nicht beim FBI ist. Und dieser Typ hat halt auch eine Waffe in seinem Auto.
Ja.
Und dann gibt es halt dieses Standoff, ne? Er sagt, ey, verpisst euch. Er war bereit, die eigentlich mitzunehmen und Billy muss dann sein Ding durchziehen. Ja, und dann kommst du zu der Szene, dass Starlight ihn quasi wegpusht.
Ja, genau. So war das. Ich hatte das tatsächlich verwechselt, ja. Nee, ist richtig, ja, Starlight. Und ja, gut, man sieht halt so, sie tut jetzt im Prinzip alles irgendwie für Huey, genauso wie Billy Butcher, ne? Also beide fühlen sich ihm sehr verbunden, halt dann auf andere Art und Weise, ne? Haben ja in der Folge davor erfahren, dass Huey sehr an Billys Bruder erinnert. Ja, ich denke mal schon, dass Billy da durchaus auch seinen Bruder vielleicht irgendwie in Huey sieht. Und Starlight, ja, ist halt so ein On-Off Aber beide, ich denke mal, beide haben große Gefühle füreinander und ja, so fahren dann sie Huey sozusagen ins Krankenhaus. Und ja, genau.
Also sie finden da noch so ein bisschen zueinander quasi. Sie sind ja keine wirklichen Freunde.
Ja.
Aber sie teilen dann so Geschichten über Huey und so mit ihrer Liebe auf verschiedene Arten zu Huey finden sie so ein bisschen gemeinsamen Nenner, weil sie sich beide auch für ihn verantwortlich fühlen, weil sie halt merken, dass er überhaupt nicht in seiner Welt ist, dass er mit allem einfach komplett überfordert ist. Und du hast halt diese zwei anderen Typen, ne, mit Starlight, halt ein Superheld, die halt einfach Superkräfte hat, und Billy, der sein ganzes Leben nichts anderes macht, als ja, regelmäßig, ja, wahrscheinlich Leute mehr oder weniger zu töten. Und ich finde es auch, dass es jetzt mittlerweile schön rauskommt, dass die Boys, das sind nicht unbedingt die Guten, das sind keine reine Guten, ne? Die sind, die sind Anti-Helden, und das sind aber richtige Anti-Helden, ne? Das sind keine so eigentlich böse oder drauf wieder gut, die sind grau, das sind Arschlöcher. Ich meine, ja. Billy, dass Billy ein Arschloch ist, braucht man nicht drüber reden, aber Nein. Jetzt auch Starlight, die dann diesen Typ da mehr oder weniger, ja, sie tötet ihn, sie pusht ihn weg, klar, sie hat vielleicht nicht damit gerechnet oder sie hat nicht geplant, dass der sie den Kopf anschlägt und quasi stirbt an Ort und Stelle. Aber sie hat jetzt kein großes Problem damit. Also sie scheint jetzt nicht irgendwie um den zu trauern oder es scheint ihr nicht großartig leid zu tun. Sie hat jetzt halt auch diesen Kollateralschaden in Kauf genommen. Genauso wie die Boys, als sie in diesen Security-Raum gekommen sind, den Security Guard erschossen haben, ohne da großartig nochmal nachzufragen. Ja, ihnen ist mittlerweile jedes Mittel recht, um halt an das Endziel zu kommen, das sie anstreben. Und wenn sie dabei über vielleicht auch unschuldige Leichen gehen müssen, ist das für sie nicht mehr so das große Ding, wie es jetzt für einen reinen Helden wäre, sage ich mal. Wenn wir jetzt mal Huey nehmen, der ja schon noch dieses ja, reinste Gute von allen ist, aber wenn er auch dieses reine Gute ist, der ja auch in der ersten Staffel hier Translucent umgebracht hat, aber ja, der für mich so noch der reinste Charakter von allen ist.
Ja.
Ich glaube nicht, dass er, wenn er jemanden da aus Versehen getötet hätte, dass er da genauso ignorant diesem Menschen gegenüber gewesen wäre oder so egal gehandelt hätte. Aber finde ich gut,
ich auch,
gefällt ja. mir, weil es halt einfach, ja, wir haben nicht nur schwarz und weiß, sondern wir sind seit ein paar Folgen oder seit ein paar Szenen auf jeden Fall in der Grauzone, was die Boys angeht. Das finde ich ganz schön.
Ja, genau.
Ganz fertig sind wir mit den Boys noch nicht an sich. Wir haben am Schluss dann noch die Überraschung mehr oder weniger, dass Lamplighter auch mit abgehauen ist. Er liefert sich Grace so ein bisschen aus. Weil er natürlich Intel hat, ne, Informationen, die allen wohl was bringen werden. Er war bis vor kurzem, würde ich sagen, Teil der Seven. Er ist ja der Vorgänger mehr oder weniger von Starlight. Also ja. So lange ist noch nicht her, dass er da draußen ist. Er hat Informationen. Und Grace ist natürlich nicht so erfreut, ihn zu sehen. Hat auch direkt vor, ihn zu erschießen. Und er handelt auch nicht großartig gegen. Also er hat da auch keinen Bock mehr drauf. Wie gesagt, der hat auch so den Willen zu leben verloren. Er hat mega die Schuldgefühle. Frenchie kann sie dann so ein bisschen überzeugen, so nach dem Motto, ey, wenn du ihn jetzt tötest, ist alles vorbei. Wenn du ihn leben lässt, dann wird er ewig mit seiner Schuld leben. Und Frenchie spricht aus Erfahrung, weil es bei ihm ja nicht anders ist. Und so kann er sie dann noch irgendwie überzeugen, ihn leben zu lassen und sich auf diesen Deal mehr oder weniger einzulassen. Und dann gibt es natürlich auch noch eine schöne Szene mit Frenchie und Kimiko, wo er sich bei ihr entschuldigt, ne, für diesen Rettungskomplex, dass er sie retten wollte, obwohl sie sich nie von ihm verlangt hat, obwohl sie es nie wollte. Und dann hat so eine kurze Sequenz gefolgt, wo ich mir dachte, Alter, jetzt spricht sie mit ihm, jetzt sagt sie was zu ihm. Weil da guckt sie ihn so an, wo ich gedacht habe, jetzt sag doch irgendwas. Mein Herz ist geschmolzen. Und dann steht er auf und geht weg und man sieht, dass sie was sagen will, aber sie kann es nicht. Und ach, es ist alles so tragisch.
Ja.
Aber so schön. Was gar nicht schön ist, sind die Seven.
Ja, wobei Homelander und Stormfront haben ja auch ein paar schöne Momente.
Ja, sehr zärtlich auch wieder direkt am Anfang.
Zärtlich, ja. Ne, beide stellen Bankräuber. Drängen ihn ein wenig in die Ecke und doch angetörnt von ihren beiden Riesen-Egos, rubbelt Starfront Homelander so ein bisschen im Schritt rum, ja. Und ja, Homelander wird ziemlich erregt und dabei hält er ja den Bankräuber noch so ein bisschen fest, oder na, ein bisschen fest ist auch gut. Ein bisschen fest. Drückt ihn ziemlich fest gegen die Wand und ja, wir haben mal wieder einen platzenden Kopf.
Ja. Das wird halt auch so ein Markenzeichen, glaube ich. Ja. Eine Folge ohne platzenden Kopf ist einfach keine The Boys-Folge mehr.
Wobei diese Folge hat ja noch, ne, die Cindy hat ja erstmal mit dem Kopf platzen lassen und dann Homelander auch nochmal. Ja, gut, das ist das eine, aber dann auch noch blutbeschmiert dann Sex zu haben, das ist das andere und yo, also es war schon sehr krass, was da abgeht, auf jeden Fall. Ja.
Wie siehst du das? Dann wieder die Happy-Musik dazu mit Happy Together von den Turtles. Wo ich immer bei der was ist es, Kinderschokolade-Werbung, glaube ich. Oder? Ich glaube, es ist Kinderschokolade. Ja. Immer diese Werbung habe ich im Kopf, wenn ich dieses Lied habe. Und dann, ja, haben die da so ein bisschen Sex in so einer komischen, dreckigen Hinterhofgasse, während sie blutverschmiert sind und neben ihnen ein kopfloser Verbrecher liegt. Ja, okay. Wobei ich mich auch frage, warum begehen die Leute noch Verbrechen? Ganz ehrlich, also, Leute, das verstehe ich nicht. Ich meine, die Aussicht auf der Folge ist da jetzt nicht so hoch.
Nee, eigentlich nicht. Es muss ja auch böse Leute geben. Und vielleicht hat man ja Glück, so weiß ich nicht. Vielleicht denken die sich so, ja, vielleicht habe ich einfach mal Glück.
Ja. Ja. So viel Glück hatte er aber leider nicht.
Nee, er hatte leider kein Glück.
Er hat keinen Kopf mehr. Aber er war Teil des Vorspiels von Stormfront und Homelander. Also, du, manche Leute gehen darin vielleicht auch irgendwo auf. Also, vielleicht war das für ihn auch gleichermaßen befriedigend. Wir wissen es nicht, wir werden es nie erfahren.
Nee,
leider hat dieser Mann keinen Namen. Und leider können wir ihm hier auch kein Tribut zollen, was wir natürlich sonst gemacht hätten.
Auf jeden Fall, ja. Aber Homelander ist schon so ein bisschen in Love, auf jeden Fall. Ne? Er will ja
komisch, gell?
Stormfront auch einen Strauß Blumen überreichen oder schenken. Oder er wartet halt mit einem Strauß Blumen so halt. Ne? Aber Stormfront muss ja weg. Sie muss ja halt in die Klinik fahren hier. Fahren, ja, auch gut. Sie fährt nicht, ja. Fahren ist was für Anfänger. Sie fliegt natürlich. Und ja, Homelander ist ganz schön sauer, weil wer lässt den Homelander halt warten, ne?
Vor allem mit der Angelung. Sie sagt ja, sie ist im War Tower,
ja, stimmt.
Was machen. Und weil er ihr natürlich sehr vertraut, fliegt er direkt hinterher in den War Tower und sieht, nee, da ist sie nicht. Und dann findet er das gar nicht so toll. Und dann macht er, was eigentlich jeder rational denkende Mensch machen würde in der Situation. Er zündet einfach ihren Trailer mit seinen Augen an. Und brennt so das halbe Setup. Ja. Was man halt so macht, das sind wir alle schon gewesen. Liebeskummer, wir kennen es alle.
Ja, Liebeskummer ist schon... also, das verzeiht dann auch sowas, was er macht, auf jeden Fall.
Gut, also ich glaube, das ist so mit das Harmloseste, was er bisher gemacht hat. Da ist zumindest offensichtlich niemand dabei gestorben.
Das stimmt. Ein bisschen Sachschaden, aber alles richtig. Es ist niemand... offensichtlich niemand dabei gestorben. Das ist wohl wahr. Ja. Ja. Naja, Homelander, ich finde, also der Charakter kriegt für mich von Mal zu Mal mehr Tiefe. So. Also ich finde seine Entwicklung enorm stark. So. Wenn man das mal so von Staffel 1 bis jetzt betrachtet, so ist schon beeindruckend, wie sie diesen Charakter zeichnen. Also so sehr man ihn doch hasst, umso mehr möchte man eigentlich doch von ihm sehen halt einfach. Das ist schon sehr ambivalent. So auch nicht nur sein Charakter, sondern auch wie ich ihn betrachte so halt, ne? Also schon krass, ja.
Ja, vor allem irgendwie so sein Verhältnis der Liebe gegenüber, ne? Weil wir in der ersten Staffel eigentlich ja schon auch der Meinung waren, okay, da ist mehr als nur Fleischeslust gegenüber der Stillwell oder mehr als Milcheslust, sagen wir es mal so, was dann ja aber doch nicht so war. Und auch seine Beziehung mit Ryan, die ja ganz komisch eigentlich am Anfang ist, wo er so mehr oder weniger der Psychopath ist, Und dann natürlich auch bei Stormfront, wo man dann denkt, ja, okay, sie pusht so sein Ego ein bisschen.
Ja.
Und dann kann er sich auf so jemanden sexuell einlassen. Aber dann gerade das mit dem Blumenstrauß, wo ich dann dachte, okay, damit er die jetzt null gerechnet, nee, dass er sowas macht und dann halt auch diese Wut, was dann eher schon wieder zu ihm passt, weil natürlich, klar, er ist der Homelander, er ist allen überlegen, wie kann sie es wagen, ihn anzulügen und warten zu lassen, dass er dann diese Trotzreaktion hat. Und er ist einfach ein Psycho, ne? Also sind wir ganz ehrlich.
Ja.
Danach ist es ja auch so, er bedroht sie ja wieder, packt sie auch direkt am Hals und zeigt ihr halt, dass er, wenn er wollte, dann könnte er wahrscheinlich auch ihr Leben einfach mal auslöschen, weil Stormfront wird ja auch als nicht gerade schwach dargestellt mit ihren Kräften, aber genauso wie es ja schon in der vorigen Folge mit Starlight im Aufzug war, könnte er auch Stormfront, wenn er wollte, einfach erledigen.
Ja, das ist schon sehr beeindruckend, was der Typ für eine Kraft hat, ne? Und das gepaart halt mit seiner, also mit diesem verquirren Hirn, was er hat, ne? Ob das, was auch immer für, auf jeden Fall sehr psychisch labil. Ja, krass. Also sehr interessanter Charakter auf jeden Fall. Und mal gucken, wie das da so weitergeht. Ja, du hast ja schon gesagt, genau, er bedroht im Prinzip Stormfront, weil sie ihn ja angelogen hat und packt so am Hals.
Ja, und sie hat dann auch natürlich ein bisschen Angst um ihr Leben und denkt, okay, dann sage ich immer lieber die Wahrheit, nichts als die Wahrheit, und packt so ziemlich alles über sie aus. Sachen, die wir gewusst haben, Sachen, die wir nicht gewusst haben.
Ja.
Also das, was sie auspackt, klar, dass sie Liberty war, das haben wir mittlerweile gewusst.
Genau.
Sie offenbart, dass sie eine Tochter hat, die an Altersdemenz gestorben ist, dass sie also offenbar nicht altert. War uns auch schon so ein bisschen klar, weil wir ja wussten, okay, Liberty ist 30, 40 Jahre her. Das heißt, sie altert nicht wirklich. Und dann packt sie aber halt auch noch ein paar Bilder aus, mit so ein paar Schwarz-Weiß-Bilder mit Gesichtern, die man vielleicht kennt. Und sie sagt dann auch, ja, hier ist Himmler, der war ein super Tänzer. Hier ist Joseph Goebbels, mit dem war ich unterwegs. Und dann offenbart sie auch noch, dass sie mit Frederick Ward verheiratet war, dem Gründer von Ward, dem Erfinder von Compound V, dass sie mit ihm dieser Nazi-Sekte, nicht Nazi-Sekte, diesem Nazi-Club verfallen war, dass sie halt auch damals mit eingeheiratet hat und dass sie der erste Soup war.
Ja.
Sie ist die erste erfolgreiche Injektion quasi mit Compound V. Sie ist der erste Superheld, den es jemals gab, und räumt jetzt mehr oder weniger seit 70, 80 Jahren in der Welt auf. Und sie hat halt dieses Nazi-Regime vollkommen in sich aufgesogen. Sie ist auch immer noch auf ihrem Nazi-Trip.
Ja.
Es gibt dann auch ein, zwei Blicke wieder vom Homelander. Das macht er ja wirklich super, wo man auch merkt, ja, okay, warte mal, das mit den Nazis findet er jetzt gar nicht mal so geil. Dann überzeugt sie ihn aber wieder, weil sie dann auch, also was sie dann labert, wo ich mir da so denke, Mädchen, was ist bei dir los? Dass sie den Homelander als Anführer in einem Rassenkrieg haben will, wo ich mir denke, seid ihr eigentlich bescheuert? Ihr seid ganz normale Menschen und habt einfach nur was eingespritzt gekriegt. Wie kann man denn da von Rassenkrieg reden? Und dass die Supes sich gegen die normalen Menschen aufstellen müssen, und wo ich mir dachte, Alter, die merkt gar nichts mehr. Was ist da eigentlich los? Und damit kriegt sie ihn aber dann doch wieder ein bisschen in den Homelander, dass sie halt wieder sein Ego pusht und sagt, wir brauchen jemanden wie dich als Anführer.
Ja, ja.
Du bist das Nonplusultra, du bist das Oberste unserer Rasse, und wir müssen einen Krieg führen gegen alle Normalen. Und wo ich mir einfach denke, wow, okay, also nee, da gibt's auch gar kein Zurück mehr jetzt. Die hat einen Schlag nicht mehr gehört, die hat
ja
tiefliegende Probleme.
Auf jeden Fall. Aber es ist ja halt das, was diese Serie ja auch so, ne, wir haben ja, zieht sich ja durch, also die Serie spielt ja in der Realität sozusagen, also in ihrer Realität, ja, und tatsächlich, wenn man es mal so betrachtet, hat diese Realität ja unglaublich viele Parallelen zu unserer Realität, ne, also sie haben Ed Sheeran, ja, sie haben das Nazi-Deutschland gehabt, sozusagen, ne, und auch in unserer Vergangenheit haben ja die Nazis sozusagen ja versucht, halt diese Supersoldaten für ihren Rassenkrieg ja zu züchten, zu entwickeln, wie auch immer, ne? Und hier ist es halt gut gegangen, so. Also schon sehr interessant zu sehen, wie diese Serie so diesen. Also, es ist schon so eine alternative Weltordnung. So, was wäre, wenn? Halt so damals so. Das ist halt da passiert. Was wäre, wenn die Nazis tatsächlich Supersoldaten hätten erschaffen können? Dann wäre es, ne, diese Linie gegangen und wir wären jetzt an diesem Punkt. Ist schon sehr clever gemacht. Also generell finde ich die Serie extrem clever geschrieben. So, das Hut ab
auf jeden Fall. Ja, klar. Also, ja, also mit allem, was sie machen, wenn sie da wirklich auf tatsächliche Missstände hinweisen oder politische Themen ansprechen, das machen sie schon sehr, sehr gut.
Also lassen halt mega viel Interpretationsspielraum so für ganz viel Zeugs. Ob das Kapitalismuskritik ist, ne, Rassismus, keine Ahnung was. Also das ist schon Feminismus, ne? Und also Wahnsinn, was diese Serie so in kurzer Zeit tatsächlich behandelt und anspricht und auch halt kein Blatt vom Mund nimmt, ne? Also da sind die halt sehr direkt und offen raus und finde ich gut. Macht Spaß. Immer noch. Sehr viel Spaß.
Ja.
Diese Serie.
Ich fand die Folge auch, die hat mir jetzt wieder deutlich besser gefallen, wobei ich die letzte Folge ja nicht schlecht fand, aber die hat mir einfach wieder total gut gefallen. Allein wegen Franchi und Kimiko. Ich kann es nicht oft genug sagen, aber wenn ich mehr von denen sehe, dann bin ich einfach glücklich. Nee, aber auch dieser Reveal am Schluss natürlich mit ihrer ganzen Nazi-Geschichte und ihrer Herkunft. Was auch nicht, weil klar, es ist irgendwo, es ist schwierig zu sagen, ob es weit hergeholt ist oder nicht, aber es passt dann trotzdem. Also im ersten Moment habe ich gedacht, ja, okay, jetzt hat sie mit Himmler und Goebbels getanzt und hier und da und tralala. Aber dann denke ich mir, ja, doch, ja, es passt halt irgendwie. Es fügt sich gut in das gesamte Raster der Serie ein.
Ja, auf jeden Fall. Doch. Ich kann auch gar nicht groß irgendwie, also bis jetzt, ne, wir sagen ja, jede Folge versuchen wir so ein Fazit nochmal zu ziehen, wie gut uns die Folge gefallen hat. Mir hat die Folge auch unglaublich gut gefallen, viel Spaß gemacht. Auch viele, viele schockierende Szenen sozusagen mit dabei gewesen. Aber ich kann gar nicht sagen, dass, also ich finde, die Serie hat kaum Schwächen bis jetzt. Mhm. Ist mega stark in allem, was sie anfasst, so, und also krass. Also so ein Niveau ist schon schwer zu halten, so die ganze Zeit. Und so viel kann man schon mal vorwegnehmen. Also die Serie hält auch bis zum Ende auf jeden Fall ihr Niveau. Ne? Und ja. Jo. Fabian, wenn du nichts weiter hast, dann machen wir einen Deckel drauf.
Nö. Ich wäre soweit durch. Es war mir wieder ein wie sagt Kit, ist immer so schön. Ein inneres Blumenpflücken.
Ein inneres Blumenpflücken.
Genau.
Bei herrlichem Sonnenschein spinnen wir es mal weiter. Ja.
Um 23.08 Uhr.
Und damit verabschieden wir uns. Tschüss,
Welt. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.